Und nun schalten wir rüber zu 11KM, der Tagesschau-Podcast.
Danke, Susanne Daubner. Dann legen wir mal los mit der Geburtstagsparty.
ARD. Seit 75 Jahren bestens informiert und gut unterhalten.
Genau, die ARD hat Geburtstag. Aber wie viel gibt's da eigentlich zu feiern? Die ARD, also die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. So kompliziert, wie der Name klingt, ist es auch. Unser Gast Annika Schneider schaut sich das darum heute mal mit uns genauer an. Sie ist Medienjournalistin, hat früher auch selbst für die ARD gearbeitet und heute ist sie beim unabhängigen Online-Magazin Übermedien und schaut kritisch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit Annika machen wir heute einen Crashkurs in Sachen ARD und klären, warum das Geburtstagskind gerade eigentlich so unter Druck steht. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Natürlich auch ein Produkt der ARD. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 1. April. Hallo Annika.
Hallo Viktoria.
Der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk wird dieses Jahr 75 Jahre alt. Annika, wie geht's dem Geburtstagskind?
Erstmal können wir froh sein, dass der 75 Jahre geschafft hat. Das ist ja was ziemlich Besonderes, was wir hier in Deutschland haben. So ein politisch ziemlich unabhängiges System haben viele Länder so nicht. Also ein großes Medienangebot bezahlt von der Bevölkerung für die Bevölkerung, wo die Regierung nicht reinpfuschen kann. Ja, und erstmal geht's den Öffentlich-Rechtlichen jetzt nicht so schlecht, wie manchmal so der Eindruck erweckt wird, wenn viel gemeckert wird. Die Öffentlich-Rechtlichen erreichen ja immer noch große Teile der Bevölkerung, die Tagesschau an Abenden, knapp 10 Millionen Zuschauer manchmal, ist ja eine große Masse. Wenn man sich so Studien anguckt, welchen Medien vertrauen die Menschen, an der Uni Mainz wird es öfter mal gemessen, dann sind ARD und ZDF und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk da immer ganz oben dabei. Das sind die Spitzenreiter, also die Menschen vertrauen auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch. Also erstmal klingt jetzt so nach einem guten Geburtstag, nach einem guten Jubiläum, aber, und das haben, denke ich mal, alle mitgekriegt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in den vergangenen Jahren so von einigen Skandalen durchgeschüttelt worden, wird von vielen verschiedenen Seiten aus der Gesellschaft kritisiert. Ich würde sagen, manche dieser Kritik, die ist populistisch, die hat auch irgendeine Agenda, aber es gibt eben auch sehr viel legitime Kritik, Kritik, mit denen sich die Sender auseinandersetzen sollten.
Ja, es gibt Kritik. Schauen wir da mal genauer drauf. Was läuft denn schief beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Wir leben in einer Welt, in der sich die Medien und das Medienangebot und die Mediennutzung rasant verändern. Social Media. Ich denke mal, es gibt viele Menschen, die abends lieber Netflix einschalten oder Amazon Prime, anstatt sich jetzt in der ARD oder ZDF Mediathek irgendwas rauszusuchen. Also da sind die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht mehr so in dieser Position, wie sie früher waren. Man hat halt den Fernseher eingeschaltet und dann landete man schon bei denen. Also die müssen ganz anders um ihr Publikum werben, ganz anders überzeugen und ganz anders erstmal klar machen, was sie bieten und warum das gut ist, was sie bieten. Stichwort Streaming, Stichwort Mediatheken. Ich würde sagen, man sieht natürlich, dass da schon irgendwie viel passiert ist in den letzten Jahren. Also dieses riesige Podcast-Angebot oder, ich meine, es gibt einen ARD-Kanal auf Twitch, auf der Gaming-Plattform.
Namenschat, ich begrüße euch zu Tagesschau Together. Was geht?
Wow, Tagesschau Together ist zurück vor GTA 6.
Es passiert was, aber noch lange nicht genug, weil einfach, wenn man darauf schaut, wo das Geld hingeht, das Budget, dann steckt einfach noch sehr, sehr viel Geld in den ganz klassischen Radio- und Fernsehsendern. Und es fehlt dann eben, wenn es zum Beispiel darum geht, Angebote auf sozialen Medien zu machen. die Herausforderung, der Berg, vor dem die Öffentlich-Rechtlichen jetzt stehen, das ist eigentlich ein strukturelles Problem. Weil um gute Inhalte und gutes Programm zu machen, braucht man eben Strukturen, die irgendwie reagieren können, die innovativ sind. Man muss planen können, man muss auch mit seinem Budget planen können. Und deswegen ist aus meiner Sicht jetzt als Wichtigstes dran, dass die Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nochmal neu aufgestellt und besser aufgestellt werden.
Ja, und das ist komplex. Die ARD, die ist ja keine große Rundfunkanstalt, sondern sie ist die Arbeitsgemeinschaft der einzelnen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Also WDR, NDR, SWR, BR, MDR, HR, RBB, SR und Radio Bremen, um sie jetzt mal alle zu nennen.
Genau, und dann gibt's das ZDF, das eben nationaler Fernsehsender ist. Es gibt das Deutschlandradio mit 3 Programmen. Und dann gibt es noch so ein paar andere öffentlich-rechtliche Sender, also Phoenix, Arte zum Beispiel, die gehören ja auch noch alle dazu. Das ist schon eine Herausforderung, so einen großen Dampfer dann immer in die richtige Richtung zu wuchten. Das fängt ja damit an, dass die ARD gar keinen richtigen Chef hat. Die hat ja keinen oben, der sagt, so, pass auf, ab jetzt machen wir das mit den digitalen Medien so und so, sondern die Landesrundfunkanstalten sind alle gleichberechtigt. Dann gibt es immer einen Vorsitzenden, der wechselt regelmäßig, aber der hat auch nicht die Möglichkeit, Ansagen zu machen. Der hat die Möglichkeit, Konferenzen einzuberufen und zu versuchen, sich mit all den Intendantinnen und Intendanten der Sender auf irgendwas zu einigen. Natürlich ist so ein System langsam, wie das immer so ist, wenn viele Leute sich auf eine Sache einigen müssen und dann auch noch darauf, ein System, was es seit vielen Jahren gibt, zu ändern oder neu aufzustellen. Es ist ja auch eine Frage von Fairness, weil wir zahlen alle den Rundfunkbeitrag. Und auch jüngere Menschen unter 30 zahlen den Rundfunkbeitrag und haben zu Recht den Anspruch, dass sie für dieses Geld etwas bekommen. Das steht übrigens auch im gesetzlichen Auftrag drin, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk für alle da ist.
Ja, Stichwort Rundfunkbeitrag. Wenn man vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk spricht, dann denken bestimmt ganz viele direkt an die 18,36 Euro, die das ja aktuell sind, pro Monat und pro Haushalt. Was ist der Sinn hinter diesem Finanzierungsmodell Rundfunkbeitrag?
Der Sinn ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen berichten können und Programm machen können, ohne dass ihnen die Regierung da reinpfuscht. Denn vieles, was es an öffentlichen Angeboten gibt, wird ja aus Steuern finanziert. Und wenn es aus Steuern finanziert wird, heißt es, dass eine Regierung sagen kann, nächstes Jahr kürzen wir mal. Und das wäre natürlich fatal, weil das würde heißen, ich sage jetzt mal, die Tagesschau berichtet womöglich kritisch über einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin. Und die sagt danach, Moment mal, das hat mir nicht gepasst, da kürzen wir jetzt die Mittel. Und damit das eben nicht so ist, wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland über den Rundfunkbeitrag finanziert. Das zahlen wir alle. Und das System ist so, dass die Regierung da keinen Einfluss drauf hat, wie viel wir zahlen und wie viel Geld die Sender kriegen. Das ist schon, würde ich sagen, ziemlich klug gemacht, als es damals eingeführt wurde. Wir kamen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten davor die Nationalsozialisten, die Medien, damals vor allem den Rundfunk, das Radio, sehr gut für sich zu nutzen wussten, als Propagandamittel.
Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen.
Und damit das sich nicht wiederholt, um eben die Unabhängigkeit zu garantieren, wurde eben damals dann nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst die ARD gegründet.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte.
1963 ging dann das ZDF noch an den Start.
Heute.
Und die sollten eben unabhängig von der Regierung sein. Und dazu gehörte auch, dass es alles, was politisch zu entscheiden gibt über den Rundfunk, denn es gibt natürlich politische Rahmenbedingungen, dass das nicht bei der Bundesregierung liegt, sondern dass das Ländersache ist. Wir haben ja keinen Minister für Medien oder einen Minister für Rundfunk, sondern es ist tatsächlich so, dass sich da die 16 Bundesländer jedes Mal einigen müssen, wenn sie was ändern wollen. Und auch das sollte davor schützen, dass irgendwie so einen zentralen Zugriff oder einen Durchgriff gibt.
Nun wollen wir uns noch ein wenig mit der Bundesregierung anlegen.
Dieser Rundfunkbeitrag, der hat also auch einen historischen Hintergrund. Trotzdem wird immer wieder drüber gestritten, vor allem über die Höhe. Aktuell sind es ja 18,36 Euro pro Haushalt im Monat. Wie beurteilst du das, Annika?
Also wenn man sich anguckt, was die Öffentlich-Rechtlichen jedes Jahr bekommen, dann sind das 10 Milliarden Euro aus Rundfunkbeiträgen. Und unabhängig davon, dass es erstmal toll ist, dass es den Rundfunkbeitrag gibt, kann man sich natürlich schon fragen, ist das ein angemessenes Budget? Ist das das, was wir zahlen wollen für öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Und wie gut wird es auch verwendet? Und dieses Diskussionsthema, das haben wir natürlich ständig und auch zu Recht. Ist das zu viel? Ist es zu wenig? Und da gibt es eigentlich einen ganz klugen Weg, dass Experten bestimmen, wie viel die Öffentlich-Rechtlichen bekommen und eben nicht die Politik. Die Sender sagen, was sie gerne hätten. Und dann gibt es eine Expertenkommission, die kürzt dann meistens nochmal zusammen, was die Sender sich so wünschen auf ihren Wunschlisten und sagen, nee, ganz so viel wird's nicht. Aber am Ende errechnet die dann quasi einen Preis. Und das ist dann der Preis, den wir zahlen. Und die Länder müssen das dann nochmal bestätigen. Die müssen dann noch einmal zustimmen. Und in der Theorie ist es so, dass dann feststeht, wie hoch der Rundfunkbeitrag für die nächsten 4 Jahre ist.
Unabhängigkeit von der Politik durch den Rundfunkbeitrag einerseits. Andererseits gibt es immer wieder laute Kritik von Politikerinnen und Politikern am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn man sich die Strukturen anschaut, wer ist denn in der Verantwortung, notwendige Veränderungen voranzutreiben?
Wenn man die Politik fragt, dann sagen die immer, die Sender machen nicht genug, die müssen sich jetzt mal, die müssen sich neu aufstellen, reformieren, die müssen sparen. Und wenn man die Sender fragt, dann sagen die Intendantinnen und Intendanten, wir können gar nicht so viel machen, das ist Aufgabe der Politik, weil die bestimmt zum Beispiel, wie viele Programme wir überhaupt senden. Die setzt unsere Rahmenbedingungen, die gibt uns unseren Auftrag. Das heißt, es ist nicht so ganz einfach, weil da einfach verschiedene AkteurInnen zusammenspielen und jeder gerne die Verantwortung auf den anderen schiebt. Im Endeffekt, wenn sich was ändern muss, braucht es natürlich beides. Also einmal einen Wille, sich zu verändern und zu bewegen in den Sendern und dann eben die Politik und da 16 Bundesländer, die sich einig werden müssen, die auch ganz unterschiedliche Landesregierungen haben aus ganz verschiedenen Parteien, die sich dann einigen müssen, in welche Richtung sie Reformen vorantreiben wollen.
In der jahrelangen Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Zukunft haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer einen wichtigen Zwischenschritt erzielt. Sie einigten sich auf Änderungen im Medienstaatsvertrag, mit denen die Reformen eingeleitet werden sollen.
Es gibt einen Reformprozess, der jetzt gerade läuft, den die Politik angestoßen hat. Was soll sich da ändern?
Man könnte sagen, der läuft schon immer oder schon lange. Also es ist schon so, dass seit Jahren daran rumgedoktert wird. Es ist nur so, dass das lange sehr langsam voranging, weil ich weiß nicht, ob da der Wille zur Änderung nicht groß genug war. Auf jeden Fall zog sich das immer ewig, bis mal irgendwie neue Ideen im Raum standen. Und dann haben sich die Länder wieder zusammengesetzt. Die haben ein Gremium, die Rundfunkkommission, da diskutieren die. Und dann ging das immer im Schneckentempo voran. Und das hat sich so ein bisschen geändert 2022.
Der Skandal um den Macht- und Geldmissbrauch von Patricia Schlesinger, der früheren Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, kurz RBB, hat die Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland nochmal richtig angefacht.
Die Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, der wurde vorgeworfen, Vetternwirtschaft, Vorteilnahme und dann hat die ihren Posten aufgegeben.
Nur wenige Tage nach dem Rückzug von ARD-Vorsitz ist Patricia Schlesinger auch als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg zurückgetreten.
Und seitdem ist da so ein bisschen Zug drin, seitdem ist es mehr in der Öffentlichkeit. Und weil es für die Länder nicht so einfach war, überhaupt Ideen zu entwickeln oder sich zu einigen, haben die sich dafür entschieden, einen Zukunftsrat einzusetzen, so haben sie das genannt. Das heißt, die haben 8 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, aus der Medienlandschaft eingeladen und haben gesagt, pass auf, setzt euch mal zusammen, nehmt euch mal die lange Perspektive, die nächsten 10 Jahre und überlegt, wo könnte es für den Öffentlich-Rechtlichen hingehen? Was wäre so eine Vision? Was müsste sich ändern? Und dann gebt uns bitte Vorschläge und dann gucken wir, was wir davon umsetzen. Ja, und dieser Zukunftsrat, der hat letztes Jahr im Januar dann ein ganzes Empfehlungspaket vorgestellt für die Öffentlich-Rechtlichen.
Die Öffentlich-Rechtlichen können über die nächsten Dekaden nur dann erfolgreich sein, glauben wir, wenn sie akzeptiert, genutzt und idealerweise gemocht werden. Unsere Reformvorschläge zielen genau in diese Richtung.
Unter anderem saß in diesem Zukunftsrat damals Julia Jäkel, Erfahrene Medienmanagerin war lange beim Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr.
Es geht nicht um Veränderungen im System, sondern um Umbauten des Systems.
Und der Zukunftsrat hat sich eben überlegt, wir brauchen eine Dachgesellschaft über der ARD, dass nicht mehr alle Landesrundfunkanstalten so miteinander kooperieren, sondern wir brauchen jemanden darüber, der sagt, wo es lang geht und es so ein bisschen leitet. Die haben auch die Idee gehabt, das fand ich auch interessant, dass man feste Kriterien festlegt. Was macht den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich erfolgreich? Dazu gehört zum Beispiel, wie gut erreicht er alle Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel auch jüngere Menschen? Wie vielfältig ist sein Programm? Wie zugänglich ist es für alle Menschen? Und wenn diese Kriterien, die dann geprüft werden, nicht erfüllt werden, dann können dem Öffentlich-Rechtlichen Mittel gekürzt werden. Das war so eine revolutionäre Idee, die der Zukunftsrat hatte. Am Ende hatten die so die Vorstellung, dass der Öffentlich-Rechtliche sie haben das genannt, ein unaufgeregter Erklärer für die ganze Gesellschaft ist. Also jemand, der die Infos liefert, um sich dann selber eine Meinung zu bilden und auf die Weise eben ja, Demokratie möglich macht, könnte man jetzt mal ganz groß sagen. Im Rundfunkauftrag steht schon und steht auch schon seit langem, dass die Öffentlich-Rechtlichen erstmal die Aufgabe haben, individuelle Meinungsbildung, freie Meinungsbildung zu ermöglichen. Aber wenn man sich jetzt das Programm anguckt, dann kann man natürlich da endlos drüber streiten, was denn da eigentlich dazugehört zu so einem Auftrag. Fußballübertragungen, die sehr, sehr teuer eingekauft werden oder Schlagershows oder True-Crime-Podcasts oder irgendwelche Unterhaltungsangebote. Ist es jetzt Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags oder nicht? Und es gibt ganz viel und es gibt immer Diskussionen, was kann weg, was brauchen wir? Und die Idee vom Zukunftsrat war, dass man das wieder ein bisschen schärft und dass man, die haben jetzt nicht gesagt, der Öffentlich-Rechtliche soll keine Unterhaltung mehr machen oder keinen Sport mehr anbieten. Aber er hat schon gesagt, das, was ihr macht, das soll sich dann schon von dem unterscheiden, was private Anbieter bieten, was es eh schon gibt, überall. Seid doch mal ein bisschen experimentierfreudiger. Guckt mal, dass ihr unterscheidbar seid von dem, was schon auf dem Medienmarkt ist. Und also da wollten sie schon noch mal so ein bisschen zuspitzen und schärfen. Ja, letztendlich, damit jeder von uns auch weiß, warum er dieses Geld jeden Monat zahlt und was er dafür kriegt.
Was ist dann jetzt denn genau beschlossen worden? Was ist der Plan?
Also so, wie sich der Zukunftsrat sich das vorgestellt hat, ist es nicht 1:1 umgesetzt worden. Man könnte vielleicht sagen, die Medienpolitik hat sich davon inspirieren lassen. Gerade die weitreichenden Vorschläge haben sie dann nicht durchgesetzt. Aber es ist doch ein bisschen was, was sich jetzt ändern soll. Zum Beispiel sollen die öffentlich-rechtlichen Anstalten an vielen Punkten mehr zusammenarbeiten. Sie sollen eine gemeinsame digitale Plattform entwickeln, also langfristig dann eine Mediathek für alle. Es werden Radioprogramme weggekürzt, es werden auch Fernsehsender weggekürzt.
Voraussichtlich werden Radiowellen gestrichen. ARD-weit könnten 15 bis 20 von insgesamt 73 wegfallen. Auch bei den Spartenkanälen wird das Angebot kleiner. Dreisat soll mit Arte zusammengelegt werden. Bei der Unterhaltung stehen der Erhalt von ZDF Neo und One zur Debatte. Und im Informationsbereich geht es um die Zukunft von Phoenix, Tagesschau 24, ZDF Info und ARD Alpha.
Was jetzt nicht in der Reform enthalten ist, ist die Möglichkeit, dass dann Mittel gekürzt werden, dass dann Geld fehlt, wie so eine Strafe, wenn der Auftrag nicht gut erfüllt worden ist. Das steht jetzt nicht mehr drin.
Wie die Made im Zwangsgebührenspeck frisst sich dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk wettbewerbslos rund und fett.
Während die Öffentlich-Rechtlichen und die Rundfunkpolitik so damit beschäftigt sind, Stellschrauben zu drehen und rumzuwursteln und Rahmenbedingungen zu verändern, zieht eine dunkle Wolke am Horizont auf oder ist schon aufgezogen, so würde ich das mal beschreiben.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich zu einem Regierungsfunk gewandelt.
Weil wir natürlich die AfD inzwischen mit relativ vielen Abgeordneten in verschiedenen Parlamenten haben.
Was passiert denn, wenn der Höcke dann Ministerpräsident wird? Kündigt er denn die Medienstaatsverträge? Ja, das macht der Höcke dann. Ja.
Die hatten in ihrem aktuellen Wahlprogramm für die Bundestagswahlen stehen, dass die Sender Manipulation und Meinungsmache betreiben und die fordern tatsächlich, den Rundfunkbeitrag abzuschaffen.
Und damit dann ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oder?
Ja, so schreiben Sie das nicht. Sie nennen das eine gebührenfreie Grundversorgung. Aber letztendlich nach Äußerungen aus der Partei würde das darauf hinauslaufen, dass sehr, sehr wenig übrig bleiben würde von dem großen Angebot. Und diese kritische Berichterstattung oder diese breite, diese vielfältige Berichterstattung wäre nicht mehr möglich. Natürlich ist es total legitim, das Programm zu kritisieren und auch die Strukturen zu kritisieren und auch zu sagen, das ist zu teuer und das soll vielleicht weg. Und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die das gut und fundiert tun mit Argumenten. Aber wovor man sich hüten sollte, ist vor diesem Populismus, der letztendlich eben nicht die Öffentlich-Rechtlichen besser machen möchte, sondern sie abschaffen möchte. Das ist so ein Narrativ, wo man einfach gucken muss, wer sagt das, wo kommt es her und was für Absichten haben die Menschen. Denn das ist letztendlich natürlich was, was Demokratiefeinden sehr in die Karten spielen würde, wenn man es schaffen würde, dass die öffentliche Meinung so kippt, dass Menschen gar keine Akzeptanz mehr für die Öffentlich-Rechtlichen haben. Deswegen Kritik, ja, unbedingt, gerne, gerne, aber gucken, von wem sie kommt und was die Absichten dahinter sind.
Dann lass uns doch jetzt nochmal auf die Veränderungen schauen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den kommenden Jahren erwarten. Wie geht's weiter mit dem Rundfunkbeitrag?
Wenn es so gekommen wäre, wie das eigentlich die Empfehlung der Expertenkommission vorsah, dann wäre der seit Januar schon bei 18,94 Euro. Also der wäre schon um 60 Cent nach oben geklettert. Aber da gibt es gerade politisch ja eine Blockade, vor allem Bayern und Sachsen-Anhalt verweigern da ihre Zustimmung.
Ich finde, in die jetzige Landschaft passt eine Beitragserhöhung nicht. Was reinpasst, ist erstmal Reformen zu machen, Strukturen zu verändern. Das wäre mein Ziel.
Also letztendlich konnten sich die Länder einfach nicht einigen, ihren Stempel unter diese Erhöhung zu setzen. Jetzt sind die Sender vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Das mussten sie schon mal machen, um eine Erhöhung durchzusetzen. Das heißt, ja, das ist gerade noch spannend und offen. Aber letztendlich haben sich die Länder jetzt schon überlegt, naja, so geht es ja nicht weiter. Und die wollen das System reformieren, wie überhaupt festgelegt wird, wie hoch der Rundfunkbeitrag ist.
Ab 2027 sollen nicht mehr grundsätzlich alle 16 Landtage und 16 Landesregierungen zustimmen müssen, wenn es um den Rundfunkbeitrag geht. Stattdessen soll es ein Widerspruchsmodell geben.
Langfristig ist das jetzt alles natürlich so, dass Geld eingespart werden kann. Also wenn Verwaltung gespart wird oder steht da auch drin, wenn Gehälter von Führungskräften gedeckelt werden, natürlich wird dann an irgendeinem Punkt gespart. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich vorstellen kann, ah cool, nächstes Jahr zahle ich weniger für meinen Rundfunkbeitrag. Das sind alles langfristige Reformen. Und das Expertengremium, das die Finanzen der Öffentlich-Rechtlichen überprüft, hat auch schon ein Gutachten abgegeben letztes Jahr und hat gesagt, also alles, was geplant wird, kann langfristig vielleicht zu Sparmöglichkeiten führen, aber nicht jetzt in den nächsten paar Jahren. Und das liegt auch daran, dass die Sender schon seit Jahren sparen. Also es ist nicht so, als müssten die jetzt eine totale Kurswende machen, sondern die bauen schon seit vielen Jahren Personal ab, bauen auch Verwaltung ab. Also da wird auch schon viel getan.
Annika, du bist ja Medienjournalistin und Expertin und beschäftigst dich intensiv beruflich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn du entscheiden könntest, wohin die Sender steuern, was würdest du als erstes angehen?
Also es gibt so zwei Punkte, die ich da im Kopf habe. Das eine ist die mangelnde Transparenz. Ich habe das Gefühl, viele in den Sendern haben noch nicht verstanden, dass sie ja von uns allen bezahlt werden und dass das ja auch ein bisschen mit einer Rechtfertigungspflicht kommt. Ich merke das immer, wenn wir als Medienjournalisten Anfragen stellen, an die Presse stellen, dass die extrem zurückhaltend sind, um zum Beispiel zu sagen, was Sendungen kosten oder auch die ganzen Sparmaßnahmen, die die Öffentlich-Rechtlichen schon gemacht haben, die kommen immer ohne Preisschild. Da wird dann nie gesagt, wie viel eingespart wird. Und auch wenn es irgendwelche Kritik gibt, oft sind die Reaktionen extrem zurückhaltend. Also da würde ich mir oft wünschen, dass man viel mehr bereit ist, gläsern zu werden, die Türen aufzumachen und mehr zu erklären und mehr zu zeigen, was in den Sendern ist und sich dann auch Kritik zu stellen. Und eng damit zusammenhängt so der zweite Punkt. Ich würde mir wünschen, dass die Sender noch viel, viel, viel mehr in den Dialog gehen. Also viel mehr mit uns in Austausch kommen, auch mit ganz verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Sie behaupten immer, sie tun das. Aber so richtig die Bereitschaft, auf Kritik einzugehen, und auch zuzuhören, wenn Menschen berechtigt äußern, dass ihnen Perspektiven fehlen. Da fehlt mir manchmal noch die Offenheit und auch der Wille, in eine Debatte zu gehen. Ein Beispiel, das diese mangelnde Dialogbereitschaft aus meiner Sicht ganz gut zeigt, das ist der Fall Thilo Mischke.
Thilo Mischke wird doch nicht Moderator des ARD-Kulturmagazins TTT, Titel, Thesen, Temperamente. Die Kulturchefinnen und Chefs der beteiligten Landesrundfunkanstalten hätten entschieden, von Mischke als Moderator abzusehen, teilte die ARD mit.
Der sollte eigentlich, so hatte sich die ARD das um den Jahreswechsel überlegt, bald die Kultursendung Titel, Thesen, Temperamente moderieren. Und dann gab es sehr fundierte und gut begründete Kritik, warum er möglicherweise für diesen Job nicht geeignet ist, von ganz vielen Menschen, die in der Kulturszene sind.
Viele Kulturschaffende hatten Mischke vorgeworfen, sich mehrfach öffentlich sexistisch und rassistisch geäußert zu haben.
Ja, und so eine richtige Debatte, ist er denn jetzt geeignet oder nicht, die hat eigentlich danach gar nicht stattgefunden. Die ARD haben dann zwar gesagt, nee, er wird nicht Moderator, aber sie haben das dann eher damit begründet, dass sie einen Rufschaden von ihm abwenden wollen, also weil er halt aus ihrer Sicht massiv angegangen wurde in der Öffentlichkeit. Dabei waren das ja gar nicht die Argumente. Und da fehlt mir dann auch auf Seite der ARD irgendwie mal auch ein Mensch, der für den Sender spricht und sich dahinstellt und sagt, okay, lass uns doch mal in den Dialog gehen, lass uns doch mal drüber reden. Warum denkt ihr, die Person ist dafür nicht geeignet? Letztendlich war es auch mangelnde Transparenz auf Seiten der ARD überhaupt zu sagen. Wie stellen wir uns das denn vor? Was muss denn ein Kulturmoderator können? Welche Kriterien haben wir dafür? Wer hat das entschieden? All das ist im Dunkeln geblieben. Und das macht es natürlich total schwierig, sowas dann auch nachzuvollziehen. Sowohl die Entscheidung für ihn, als auch dann die Entscheidung gegen ihn.
Ja, also da gab es eine offizielle Stellungnahme, aber du sagst, es ist zu wenig.
Ja, weil da eben gar keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Argumenten von den Kritikern stattgefunden hat.
Also es gibt noch einige Herausforderungen in der Zukunft. Du hast eben mal gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eigentlich zu wichtig, um ihn zu vernachlässigen. Jetzt könnte man ja ganz generell mal fragen, warum hast du denn den Eindruck, dass unsere Gesellschaft überhaupt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht?
Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass wir Journalismus brauchen, dass wir Medien brauchen. Aber Journalismus ist einfach sehr schwierig, wenn er zum Beispiel weniger Zeit für Recherche hat oder einfach weniger Mittel hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass abseits von diesen ökonomischen Zwängen ein großes Grundangebot in unserer Gesellschaft von gutem, kritischem Journalismus existiert. Und das wäre aus meiner Sicht die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Man könnte ja auch viel größer denken, also zum Beispiel, warum nicht ein öffentlich-rechtliches Social-Media-Netzwerk, um zu so Plattformen wie X eine Alternative zu bieten oder zu den Plattformen von Meta. Also man könnte die ja ganz anders denken. Für mich sind die Öffentlich-Rechtlichen also eine große Hoffnung, aber da ist noch ein bisschen was zu tun. Das System, was wir jetzt haben, bis zu dem, was ich mir vorstellen könnte oder was wir auch in der Zukunft brauchen, da muss noch ein bisschen dran rumgeschraubt werden.
Alles klar. Annika, vielen Dank für deine Einschätzung.
Sehr gern.
Zum 75. Jubiläum der ARD hat Medienjournalistin Annika Schneider von Übermedien mit uns über die Krisen und Herausforderungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen. Und wenn ihr jetzt noch eigene offene Fragen habt zur Geschichte der ARD oder Wünsche, wie die ARD sich in Zukunft aufstellen soll, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Bei der Sendung Mitreden – Deutschland diskutiert, da geht es am Donnerstag, den 3. April um 75 Jahre ARD. Da könnt ihr live mitdiskutieren, zum Beispiel im YouTube-Kanal der Tagesschau. Mit dabei für eure Fragen ist auch der ARD-Vorsitzende und Intendant vom Hessischen Rundfunk, Florian Hager. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Autor der heutigen Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbisch. Produktion Jürgen Kopp, Adele Messmer, Regina Stärke, Christiane Gerhäuser-Kamp und Marie-Noëlle Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss! Und hier noch der Podcast-Tipp. Oliver Kalkofe und Oliver Welke sind die fabelhaften Boomer Boys. In ihrem Podcast Kalk und Welk treffen sie sich als alte Freunde, Serienjunkies, Fernsehmacher und TV-Kritiker einmal pro Woche und tauschen sich über alles aus, was ihnen in den Medien und in der Gesellschaft gerade wichtig oder peinlich, lieb oder anstößig ist. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys, gibt's immer montags in der ARD-Audiothek und mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.